1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4, 5. Check, Test.
Okay, hörst das hört sich eigentlich schon recht gut.
Okay.
Pension Schöller.
Ich begrüße jetzt in der Pension Schöller Stefan Heider. Hallihallo.
Grüß dich, hallo.
Stefan, wir beginnen mit der wichtigsten Frage, die man einem Kabarettisten stellen kann, nämlich, wie bist denn du eigentlich zum Kabarett gekommen?
Über die katholische Jugend, wie viele okay. wahrscheinlich. Okay, ja, ja. Wir haben in der Vorjugend so eine Band gehabt und haben so Janssens Lieder, Musicals, das war so eben in den Anfang der 90er Jahre so Sachen gemacht und wenn wir da, und da sind wir auftreten, ja, in verschiedenen Pfarren halt, und ich habe dann angefangen zu moderieren dazwischen. Und ja, dann sind die Moderationen immer länger geworden. Und dann habe ich selber einmal ein Liedprogramm geschrieben, also dann mit eigenen Liedern auch noch, so alles so sehr, sehr kritisch und für eine bessere Welt und mehr Jesus und alles, was dazugehört. Und dazwischen habe ich moderiert und das war dann mein erstes Programm. Ja, und es ist immer bei den Liedern ist dann recht ruhig geworden und die Zwischenmoderationen haben immer besser funktioniert und irgendwann waren es dann einmal nur mehr die Zwischenmoderationen.
Ja. Ist dann irgendwann einmal wer zu dir gekommen und hat gemeint, du machst ja eigentlich schon fast Kabarett. So kenne ich es nämlich auch.
Ja, also ich habe das damals genannt, ich habe das für einen riesen Wortwitz gehalten. Also ich habe angefangen, mein erstes Programm, das war 1997, also schon eine Zeit lang her, und da war ich so Mitte 20 und habe das genannt katholische Kleinkunst. Ja, und haben wir gedacht, also katholisch heißt ja allumfassend und Kleinkunst, den Wortwitz, den werden sich alle ganz großartig finden, ist jetzt nicht so richtig rübergekommen.
Ich konnte noch nicht dechiffrieren, ja. Ehrlich gesagt.
Und aber ich bin dann zu Wettbewerben gefahren und war beim Kleinkunstvogel in Graz und dann beim Gmundener Schwan in Gmunden und habe gleich bei meinem ersten Wettbewerb Kleinkunstvogel Graz gemerkt, dass das dazwischen geht, aber die Lieder irgendwie nicht kommerziell sind, sagen wir mal so. Ja.
Waren die Lieder humoristisch oder waren die tatsächlich so, ich sage jetzt einmal so katholisch weltverbesserisch?
Also nicht nur katholisch, jedenfalls weltverbesserisch, und ich bin ja ein Knittelfeller, gebürtiger Steirer, und damals hat der Lokalkritiker, und er hat sich gedacht, er tut mir was Gutes damit, hat er geschrieben, der Konstantin Wecker des Eichfelds. Ja, und wow. Ich habe ungefähr mit einer Konstantin Wecker Stimme das Ganze gesungen, weil ich damals ein unglaublicher Konstantin Wecker-Fan war, oder ich meine, das bin ich immer noch, aber auf jeden Fall war das relativ wenig abgegrenzt zum Konstantin Wecker, aber halt so, ja, mit verbesserische Themen, ja, warum ist es schlecht und warum ist es nicht gut, und ich hätte ein paar Ideen und so und das in Reim und Liedform und bei meinem zweiten Wettbewerb, aber da waren nur ein oder zwei Wochen dazwischen, also beim Gmundener Schwan, dann habe ich das schon abgecheckt gehabt und ich habe einen Saxophonisten dabei gehabt, ja, mit dem ich halt die Musik gemacht habe, also Klavier, Saxophon und gesungen, und zu dem habe ich gesagt, du, ich mache die Vorrunde allein, da mache ich nur, ja, weil da muss man eine Viertelstunde oder so hin sowas machen, habe ich das gemacht und dann war ich im Finale und dann haben wir dort zwei Lieder gemacht. Und da habe ich noch zu Hause die Kritik von diesem Gmundener Schwan 1997. Und ihr kriegt nur einen Satz, Stefan Heider überforderte das Publikum.
Nein, und das wirklich? War's dann, ja. Und wie siehst du, oder wie würdest du das aus heutiger Sicht beurteilen? Kannst du es noch unterschreiben so?
Ja, das war damals ich. Und das, also, wir haben ja... Aber was wir davor gemacht haben, so in der Pfarrjugend oder in der Gruppe, in der wir waren, das ist ja ganz klar darum gegangen, wir singen da Lieder, die werden Menschen hören und danach werden wir alle gemeinsam bessere Menschen sein, die den Planeten besser machen. Und das war ja ganz klar die Attitüde, und ich denke mal, wenn man mit Mitte 20 diese Attitüde hat, ist das komplett okay.
Voll okay, ja. Finde ich auch. Ja. Wie bist du dazu gekommen, dass du dann so in so einem katholischen Kontext da aufgewachsen bist?
Familiär. Mhm. Ja, also ich komme aus einer ganz, ganz katholischen Familie und war mit allem, hab alles schon in mir gehabt, bevor ich überhaupt nachdenken habe können. Und dann kommt natürlich so die Jugendzeit, wo man dann so sich seine eigenen Fragen stellt und sich so ein bisschen abgrenzt. Aber ich bin trotzdem immer, also schon kritischer geworden, aber immer dabei gewesen. Und dann habe ich habe dann auch Theologie studiert, bin ein Religionslehrer geworden. Und ja, das war sozusagen etwas, wo ich mich schon damit auseinandergesetzt habe, aber immer von innen her. Also ich bin katholisch gewesen, bevor ich mir das überhaupt Bewusstsein hat können.
Verstehe. Und es ist ja tatsächlich immer auch nur ein bisschen ein Thema bei dir in den Programmen. Aber es gibt ja dieses Gebot, dass man sich über Gott und so weiter nicht lustig machen darf. Bist du jemals in Konflikt gekommen mit dir selber in der Hinsicht?
Mit mir selber und auch mit anderen.
So ja, ja.
Also ich habe 2014 ein Programm gehabt, dessen Titel war Sexy Jesus.
Ich weiß, ja.
Und wenn man sich das Programm gegeben hat, hat man gewusst, dass es ist darum gegangen, wie kann ich den Rallye-Unterricht so verkaufen, dass man wer sitzen bleibt, dass sich nicht alle abmelden. Also es ist nur um
das gegangen. Also ich kenne das Programm, ein sehr zeitgemäßer und ein sehr cooler Zugang eigentlich.
Ja, und ich erzähle halt zuerst von meiner Friseurin, die hat sexy Herr mir verkauft, ein Haarshampoo, und ich habe einfach zugeschlagen und habe mir gedacht, okay, also wenn man sexy davor setzt, muss das ja funktionieren. Gut, nennt es Sexy Jesus. Und dann, ich weiß nicht, irgendwann, 2 Jahre später, irgendwann auf jeden Fall gibt es eine große Religionslehrertagung im Stephansdom, wo alle Religionslehrer am Anfang des Schuljahres gehen, alle in den Stephansdom, jeder kriegt ein Namenskarte, wer man ist und so. Und dann ist dann so ein Gottesdienstfeier und dann kommt der Friedensgruß und der vor mir dreht sich um und gibt mir die Hand, sieht mir da und sagt, Stefan Haider, Sexy Jesus, wie konnten Sie das tun? Also richtig. Und das ist dann schon was, wo man denkt, ja, also ich wollte jetzt deinen religiösen Gefühl ja, nicht verletzen, eben, ja. Das tut mir jetzt leid, oder ihre, ich glaube, wir waren sogar bei sie, aber ja, damit muss ich leben, und das war dann auch von meinem Fachinspektor damals, dass er gesagt hat, da lernst du ein bisschen weiter aus, überlegt
okay. Das, ja. Verstehe. Mhm. Und das kann man ja dann auch berücksichtigen. Oder ich meine, so wie ich die kenne und auch deine Programme, die sind ja jetzt nicht darauf ausgelegt, irgendjemanden zu provozieren. Es ist ja sehr eine humorvolle, sehr gescheite Auseinandersetzung mit diesem Thema, aber es geht ja nicht darum, irgendwen vor den Kopf zu stoßen, oder?
Nein. Und ich bin immer mit allem eigentlich, was ich bis, na nicht nur eigentlich, ich bin mit allem durchgekommen, was ich bis jetzt gemacht habe, weil es immer klar war, dass es von innen kommt. Mhm, und das ja dann auch noch einmal was anderes ist, wenn jetzt sozusagen, ob man jetzt den Gegenstand der Satire, also ob man jetzt den Gegenstand selber angreift und eigentlich loswerden will, ja, und wirklich aggressiv, oder ob sozusagen ein Thema ist, dem man sich ironisch nähert, so wie ich das mache. Ja.
Aber du hast von Anfang an Erfolg gehabt, das kann man schon so sagen, oder?
Ja, aber sagen wir, es war immer genug, dass ich weitergemacht habe. Ich habe mich nie frustrieren lassen, aber richtig Erfolg habe ich nicht gehabt. Und ich war 1997 beim Grazer Kleinkunstvogel und bin nicht ins Finale gekommen. Und wenn man nicht im Finale war, hat man sich dann im nächsten Jahr ja noch einmal anmelden können. Und dann war ich 1998 noch einmal dort und ja, da bin ich wieder nicht ins Finale gekommen, ja. Und dann haben sie beim Vogel 99 irgendwie ein Problem gehabt mit der Anmeldung. Sie sind spät aus hier und dann habe ich noch einmal mitmachen können und war das dritte Mal dabei und bin wieder nicht ins Finale gekommen. Also ich glaube, ich bin der erfolgreichste der erfolglosen Vogelteilnehmer.
Hundertprozentig, weil ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, weil du hast ja so offensichtliche Skills, ne? Du kannst ja musizieren und du hast auch gute Bühnenpräsenz und das wundert mich gerade total.
Ja, nein, das war so und nach dem dritten Mal war ich wirklich am Boden zerstört. Da bin ich dann in so ein Coaching gegangen, zu einer ganz tollen Psychologin, die mich dann wieder aufgebaut hat, weil ich wirklich ich wollt nie aufhören. Ich habe immer das Gefühl gehabt, und ich habe aber eben Erfolg im Sinne habe ich gehabt, dass ich von Anfang an, also von meinen ersten Auftritten weg 97, immer wieder tolle Abende gehabt habe. Also wo das Publikum wirklich begeistert war. Und immer gedacht habe, naja, das muss ja funktionieren, nicht? Weil wenn es den Leuten taugt, dann muss das ja funktionieren. Und das hat aber, wie gesagt, sehr lang gedauert. Und dann, ich habe dann 2005 habe ich in Kleinkunstnagel gewonnen. Ja, also von 1997 bis 2005, das sind 8 Jahre. Das war also schon eine lange Durststrecke. Und von dort weg ist dann schon so gewesen, dass ich auf den Bühnen spielen habe können, wo man halt hin will und das dann auch Publikum mehr und mehr geworden ist. Also das hat sich dann schon, von dort weg hat sich dann schon sehr gut entwickelt und dann war in der langen Nacht des Kabarets und so. Aber von 97 bis 2005 war es schon ein sehr, sehr harter Weg.
Ja, ja, das glaube ich. Das ist schon eine lange Zeit, 8 Jahre, ja. Hast du irgendeine Ausbildung gemacht? Ich weiß nicht, Schauspielausbildung oder so? Oder,
ich habe Theaterpädagogik gemacht. Ja, ein Theater am Ortweinplatz in Graz hat es damals noch das gegeben, 4 Semester. Und die habe ich gemacht und abgeschlossen.
Mhm. Und Instrumente spielst du ja wirklich sehr gut. Bass, für, also soweit ich mich auskenne, spielst du sehr gut, ne?
Ja, danke. Ich meine, aber ich habe eine sehr solide musikalische Ausbildung und
eben,
bin eigentlich
eben schon, ne?
Geiger und dann Bratschist gewesen und habe das auf einem relativ hohen Level auch gemacht und bis hin dann auch, dass ich also auf der Musik ohne Stunden genommen habe und so, aber dann das nicht, also nicht das Instrument studiert habe. Und habt ja dann auf der Bühne angefangen mit Klavierbegleitung und Gitarre und da aber Bass mein absolutes Lieblingsinstrument ist und dann habe ich den auch immer mit und auch wenn ich Touren habe oder so, dann kann ich den jeden Tag beüben und so und dann hat er mal ein Programm im Free Jazz geheißen und genau. Von dort weg habe ich dann nur mehr den Bass auf der Bühne verwendet und das passt dazu Stand-up irgendwie gut dazu, wenn man einen Bass dabei hat.
Ja, ich finde auch. Irgendwie. Ich glaube, Sexy Jesus und der Free Jazz waren ja unmittelbar nacheinander,
genau.
Die zwei Programme. Und mein Eindruck ist, ich sage das jetzt einfach mal so, dass das so ein bisschen Gegensätze sind, die aber vielleicht da ausmachen, wenn ich richtig liege. Nämlich einerseits eben das Katholische, das man ja doch ein bisschen mit dem Strengen mit und dem, wie soll ich, mit dem auch Korrekten und so weiter assoziiert. Und andererseits eben Jazz, was ja praktisch das Gegenteil ist. Das steht ja für Freiheit und fast schon Ausgeflipptheit in der Musik teilweise. Kann man es auf die umlegen? Sind das so privat deine zwei Pole?
Ja, ich meine, was jetzt zum Beispiel Jazz betrifft, ja, wenn man jetzt Free Jazz hört, klingt es ja, wenn man gar nicht eingehört ist, das klingt ja einfach nur mehr verrückt. Also ob es wirklich ganz frei wäre, aber in Wirklichkeit geht es ja dann nur mehr, wenn man also um sowas spielen zu können, muss man ein wahnsinnig guter Musiker sein, der ich zum Beispiel selber gar nicht bin, ja, und um sowas verstehen zu können. Ich glaube, dass dieses Strenge und nach Regeln leben und auf der anderen Seite darüber hinaus zu improvisieren, dass das ganz eng zusammenkehrt und dass man nicht, als Musiker zumindest einmal nicht mit dem Improvisieren anfangen kann, um gut zu sein.
Ja, ja, also das hört man ja oft, genau.
Und dass wir zum Beispiel heute wissen jetzt, da kommt wieder so der Lehrer aus mir heraus, also, weil manche oft sagen, auf den Bauch hören und intuitiv und so weiter und dass Leute, die auf einem Gebiet wirklich in einem Gebiet wirklich tief drinnen sind und wirklich gut sind, ja, dass die dann intuitiv Leistungen bringen können, die kein anderer bringen kann, ja, auch in der Musik zum Beispiel, aber dass Leute nichts wissen und einfach nur intuitiv sind, dass da nur Blödsinn rauskommt.
Ja, ja. Genau, das sehe ich genauso. Ja, und das kann fast nicht anders sein, eigentlich. Ja. Du hast das sehr gut angesprochen, du bist Lehrer und wie ich gerade erfahren habe, nicht nur das, du bist der Direktor mittlerweile von 2 Schulen sogar. Gibt es da einen Unterschied? Würdest du sagen, der Stefan Haider als Direktor ist ein bisschen anders als der auf der Bühne?
Ja, ja, na, sicher, ja. Und ich glaube, wenn man mich nur von der Bühne kennt, also eben 2 Stunden von einem Programm von mir gesehen hat, wo so, weiß ich nicht, eine sehr, sehr hohe Pointendichte auf jeden Fall ist und mich dann in anderen Tätigkeitsfeldern erlebt, ist es enttäuschend.
Weil du dann sehr ernsthaft wirst.
Ja, ja, musst weil du ja letztlich ja auch, gar nichts
hilft. Ja, ja, ich denke mal, ja. Wir sitzen da, wenn ich das so sagen darf, wir sitzen da in deinem Büro, ein sehr geräumiges, sehr schönes Büro, aber es wirkt natürlich auch sehr aufgeräumt, wie es halt für einen Direktor, glaube ich, üblich ist oder notwendig ist. Fühlst du dich wohl auf der Bühne?
Sehr.
Ja.
Ich liebe es, auf der Bühne zu sein. Und das war immer so, also, auch wenn der Erfolg am Anfang, wie gesagt, gefällt hat, war immer so ein Gefühl da, ich bin da richtig, ja. Und gerade so dieses Stand-up, ich habe entweder sowieso nur das Ansteckmikrofon oder ein Mikrofon, das ich in der Hand habe, aber es ist so ganz leer auf der Bühne und ich erzeuge da was im Raum und da passiert was durchs Publikum und so, da habe ich mich immer sehr, sehr wohl aufgehoben und am richtigen Platz gefühlt.
Ja, ich finde, das merkt man. Wann ist ein Abend gelungen für dich?
Wenn ich drinnen war, wenn es also wirklich, wenn ich erst am Ende des Abends wieder dran denke, dass dass ich jetzt gerade gespielt habe, also wenn es wirklich im Moment passiert.
Aha, ja, wenn du dich fast ein bisschen vergisst dabei.
Ja, das ist schon immer ein großes Ziel, ja, und es gelingt da oft, oder das ist für mich auch so wirklich das Einzige, wo ich das wirklich erlebe, so ganz im Moment zu sein, ja, nicht, dass ich vorausdenke, nicht, dass ich zurückdenke, sondern dass ich wirklich ganz am Punkt bin. Und natürlich ganz grundsätzlich, wenn gelacht wurde, wenn am Schluss applaudiert wird und wenn der Veranstalter kommt und sagt, na super, das hat passt.
Und Lampenfieber, hast du sowas?
Extrem.
Wirklich
wahr? Wird nicht besser.
Ja. Wirklich wahr?
Ja. Ach und so. Ich habe immer wieder mit Kollegen geredet, die das auch betrifft und die gesagt haben, ja, warte nur, bis du älter wirst, das wird noch schlimmer. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich, was das Lampenfieber betrifft, dass das nicht besser wird. Ja.
Okay. Mhm. Und gibt es da Rezepte dagegen? Oder
rausgehen auf die Bühne einfach.
Ja.
Und dann hoffen, dass es vorbei ist. Also es ist sehr unterschiedlich. Ja, aber wenn, also zum Beispiel aus irgendeinem Grund bin ich im Stadtsaal Wien extrem nervös, wo ich noch nie draufgekommen bin, woran das genau liegt und wo ich wirklich hinter der Bühne stehe und mir denke, okay, heute ist vorbei, es geht jetzt nicht, ich kann jetzt nicht raus, ich habe einen Puls von, weiß ich nicht, 180 und ich fange zum Schwitzen an und es sind wirklich, es ist fast eine kleine Panikattacke, ja, und dann gehe ich raus und dann passt's.
Dann passt's. Ja, genau. Das hört man ja immer, ich habe es nur so ein bisschen, aber das hört man ja sehr oft von Leuten, dass dieses Lampenfieber weg ist, sobald man dann draußen ist.
Genau. Oder? So ist bei dir auch. Sonst musst du es ja aufgeben.
Ja.
Also ich habe einmal wirklich auf der Bühne Probleme gekriegt, das war im Niedermeier. Und da habe ich dann wirklich geglaubt, jetzt, aber das ist Gott sei Dank schon ein paar Jahre her, jetzt ist es vorbei und da war es eher so die Überlastung, dass ich einfach viel zu viel gespielt habe, ja, und mit der Schule und alles zu viel geworden ist. Und das war Gott sei Dank ein einmaliges Ereignis, weil dann könnte man es ja nicht mehr machen. Also wenn man auf der Bühne nervös ist, dann geht es ja nicht mehr.
Ich glaube, dann bist du ja nicht mehr gut.
Genau. Einfach, ne?
genau. Ja. Wie entsteht ein Programm bei dir?
Ich schreibe laufend. Ja.
Wirklich?
Also ich habe für mich selber so ein 2-Minuten-Wochenziel, ja, dass ich sage, ich möchte so 2 Minuten Material produzieren in der Woche. Gelingt nicht immer, aber soweit es halt geht.
Wirklich? Aber das ist ein voll cooler Zugang. Sehr straight, muss man sagen. Aber
ja, weil dann schaffst du 100 Minuten in einem Jahr. Ja, und dann schaffst du in 2 Jahren 200 Minuten, kannst 100 weghauen und 100 nimmst. Ja, das ist so mein
Wirklich? Ziel. Wirklich? Ja. Habe ich noch nie gehört, aber es ist eine voll gute Methode.
Dann mache ich es seit vielen Jahren so. Und ich habe unterschiedliche Techniken und Methoden, wie in jedem Moment zu schreiben beginnen kann. Ja, also dass immer was geht, ja, dass ich immer wirklich immer schreiben kann. Ja, und ich habe heute auch schon geschrieben und also ich versuche möglichst jeden Tag zu schreiben.
Voll cool. Das hätte ich mir jetzt ganz anders vorgestellt. Ich hätte mir gedacht, du machst das vielleicht in die Ferien oder so, keine Ahnung. Und wie schaut es dann aus? Sind das Notizen am Handy oder hast du ein Notizbuch?
Ich hab beides, aber also meistens ist es erst einmal am Handy. Wenn spontane Sachen sind, ist es am Handy. Und wenn ich wirklich meine Schreib-Sessions mache, dann geht es eh gleich in den Laptop rein und gerne auch wirklich in ein Ideenbuch. Ja, und also es gibt ja unterschiedliche Formen. Also wenn ich wirklich Ideen kriegen will, ist das ja eine Form. Oder wenn ich an Ideen arbeite, das sind ja 2 unterschiedliche Sachen. Also heute zum Beispiel habe ich an Dingen weitergearbeitet, wo ich schon Ideen habe, ja, und noch was aufstelle. Und wenn ich wirklich, also bei Null beginne, wenn ich gar nichts habe, dann mache ich das mit Musik und mache einfach so so diesen Bewusstseinsstrom, den man einfach mitschreibt. Ja.
Okay.
Ja.
Ich finde das gerade voll interessant, wirklich.
Also ich hab eine meiner bestfunktionierendsten Pointen ist, ja, da erzähle ich, wie ich halt Bass spiele, bei so einem Vorcafé, ja, und dann spiele ich halt so einmal 6 Maschinen und dann sage ich mit 13 in Wirklichkeit, du bist ja keine 6 Maschinen, du bist der 6 Kraftwerk, aber du hängst halt nicht am Netz, ja, und der funktioniert ziemlich gut, der Gag. Und da bin sehr gern beim Zug fahren, so, ja, einfach in Zug setzen und schreiben und haben halt die Musik aufgesetzt und dann kommt dieses Lied, also mache so halt irgendein zufällig, dass irgendwelche Lieder kommen und dann kommt eben dieses Lied, einmal 6 Maschinen und ich schreibe halt so, nur so im Bewusstsein schon, einmal 6 Maschinen, eigentlich bin ich ja 6 Kraftwerke, ich hänge halt nicht am Netz und der Gag war fertig. Ja, also das geht so und ich glaube so an diese Gags, die ganz aus der Tiefe kommen, dass die gut funktionieren.
Ja. Das kann gut sein und das heißt, du schreibst generell vor allem zur Musik, also um in eine Art Stimmung zu kommen?
Wenn ich wirklich bei Null beginne, wenn ich überhaupt keine Idee habe, was ich jetzt machen will. Wenn ich einfach nur sozusagen selber ich nenne das immer so, ja, da schürft man so in sich, ja, und dann schreibe ich eben eine Seite, so meinen Bewusstseinsstrom mit, ja, und dann suche ich mir die Nuggets raus, die man verwenden kann. Es ist irgendwie so wie, also mein Bild ist so, nicht so wie wenn man Gold abbaut, ja, da ist also sehr, sehr, sehr viel taubes Gestein und es ist alles für nichts. Aber wenn aus so einer Session ein guter Gag oder Joke rauskommt, ist das ja schon großartig. Ja.
Auf jeden Fall. Und ich hoffe, ich bleibe da jetzt nicht zu sehr dran kleben, aber wie gesagt, ich finde das eine faszinierende Methode irgendwie. Und dann hast du, wie gesagt, diese, sagen wir mal, 100 Minuten und aus denen formst du dann mehr oder weniger ein Programm.
Ich triff mich dann so meistens ein Jahr, bevor es losgehen soll mit einem neuen Programm, das erste Mal mit der Nadja Malé. Ja, mit der arbeite ich seit 2007 oder 2008, seit 2008, also schon lang. Wir haben schon viele Programme jetzt gemeinsam gemacht und bringe dann meine ganzen Ideen mit, liest die vor, wir reden drüber, ich mache mir Notizen und also die ersten Treffen, da liegen dann noch so 2 Monate dazwischen oder so und dann werden halt die Zeiträume enger, ja, und wo ich halt nur so meine Sachen vorstelle und dann irgendwann fangen wir dann an, das Ganze zu bauen. Aber es ist nicht mehr so, wenn ich dann das Programm einmal gebaut habe, dann wird es schwierig, das wieder umzubauen. Also ich versuche möglichst das offen zu lassen, ja, dass man einfach, und es gibt eben von diesem wirklich nur eine Pointe oder ein Witz oder ein Joke, wie immer man es nennen will, bis zu kleinen Nummern, bis zu größeren Nummern. Aber ich glaube, meine erfolgreichsten Nummern sind die aus kleineren Nummern zu einer größeren zusammengebaut sind. Ja.
Okay, verstehe. Das heißt, du hast das Material der letzten 2 Jahre, du zeigst es dann Nadja und dann im Gespräch kristallisiert sie irgendwie oder in diesem Prozess zeigt sie dann irgendwann eine Struktur und worum es gehen könnte.
Ja, wobei ich bei den letzten Programmen immer jetzt schon sehr früh den Titel gehabt habe. Also ich habe jetzt meine nächste Premiere, weiß ich schon, die habe ich im Jänner 25, also da habe ich jetzt noch relativ lang Zeit, weil es läuft jetzt also habe jetzt noch, also ja, so lange wird es gehen mit dem Programm, was ich jetzt gerade habe oder mit den Programmen. Und ich habe aber schon einen Titel, ja, und ich habe schon so einen Programmtext, also ich weiß schon, worum es gehen wird und was es sein soll. Das ist mir jetzt eigentlich immer relativ schnell wieder so ein nächstes gekommen. Aber falls mir innerhalb des nächsten Jahres noch eine bessere Idee kommt, könnte es auch noch ändern.
Ja. Verstehe, ja. Sagst du deine Texte außer der Nadja auch irgendjemanden? Gibt es da so Korrektive?
Ja, weil Frau kann wirklich die Texte lesen und hört sie aber wie sie auf der Bühne wären. Also also da kann ich mich 100% drauf verlassen. Wenn die sagt, das ist gut, dann passt's, ja.
Ah ja, das ist sehr gut. Und die Nadja macht dann auch Regie bei dir, glaube ich.
Genau.
Okay. Über wen kannst du lachen? Wer sind so, oder wer sind immer nur Einflüsse für dich?
Also meine Helden mittlerweile, also Louis C.K. ist für mich ganz, ganz wichtig. George Carlin, ja. Ich bin ein riesen George Carlin-Fan. Und also ich sage jetzt, wo ich wirklich Fan bin, sind es die zwei. Und wo ich ja wirklich viel von denen weiß. Und wo ich, George Carlin lebt ja nicht mehr, das ist ja alles schon geschichtlich, aber auch Louis C.K., wie der sein Eis rausgebracht hat, das habe ich mir gleich mal gekauft und so. Und
das ist, ja. Hey, das war ja jetzt erst vor 2-3 Wochen.
Genau. Nein, der hat ja jetzt den Madison Square Garden kaufen können. Genau. Ja, aber das ist das Programm. Ja.
Ah, das ist das Programm, weil das kenne ich auch. Und ich wollte mir jetzt unlängst eben das kaufen, das neue, und da sagst du, das ist das Sorry.
Also davon bin ich jetzt ausgegangen. Das kann ich jetzt nicht ganz sicher sagen, aber davon bin ich ausgegangen.
Ja. Okay. Und wann hat bei dir das eingesetzt, das Interesse für amerikanischen Stand-up? Weil ich habe das Gefühl, das spielt nach und nach bei immer mehr eine Rolle jetzt plötzlich.
Mit YouTube einfach. Irgendwann einmal war das möglich, die zu hören. Also das ist nichts, dass ich, also 1997 habe ich nichts gekannt, außer Woody Allen.
Ja, genau. Das war bei mir genauso.
Und da waren so, also das war ein ganz großer Hero für mich.
Ja, für mich auch, ja.
Aber da habe ich auch eher die Filme gekannt und auch ganz wenig Stand-up nur von ihm.
Es gibt ja total wenig. Es gibt ja eigentlich nur diese eine CD, oder? Hast du mehr?
Nein, genau. Ja. Und dann aber eben durch YouTube, auf einmal hat man sich die alle anschauen können und dann bin ich irgendwie mal auf Bill Burr gekommen und eben Louis C.K., George Carlin, Das waren so die und dann kriegt man ja ständig durch einen Algorithmus irgendwas vorgeschlagen, nicht? Und dann siehst du immer mehr und mehr und mehr und dann, ja. Wobei eben so, wirklich Stand-up und die, und man kann sich dann ja sehr viele Interviews von den Leuten anschauen, ja, nicht? Was der George Carlin irgendwann einmal gesagt hat, was der Louis C.K. alles schon irgendwann einmal gesagt hat. Und dann kriegt man irgendwie so eine Theorie der Comedy auch noch mit von denen.
Ja, ja.
Irgendwie gratis und nebenbei, ja. Und das ist ja, also Seinfeld zum Beispiel habe ich mir auch angeschaut, ja.
Ja, also die Serie oder Jerry Seinfeld?
Nein, also wirklich, wirklich sein Stand-up, was man halt so, was man halt so kriegt, ja.
Okay. Ja, finde ich auch super, total. Ja, und wenn wir schon bei der Theorie sind, das ist halt so eine Frage, aber ich weiß nicht, was sagst du dazu, wenn ich die jetzt einfach frage, was ist Humor für dich?
Was ist Humor für mich? Ja. Also ich meine, Humor ist auf jeden Fall für mich einmal eine Sicht aufs Leben, eine Weltanschauung und das Wichtigste am Humor und wie gesagt, ich bin ja auch Religionslehrer und was er mit dem Glauben gemeinsam hat, ist diese Distanzierung und dieses Distanzieren können und diese diese Möglichkeit zur distanzierten Betrachtung. Humor ist was alles leichter machen kann, was verbinden kann und für mich so die zwei großen Schienen sind Satire und Ironie und ich bin halt stärker in der Ironie zu Hause.
Verstehe. Aha, okay. Und weil du das jetzt eben selber auch nochmal aufgebracht hast, grundsätzlich die Religion spielt in deinem Denken und letztlich aber auch für deinen Humor und für deine Programme schon immer nur eine Rolle, oder?
Ja.
Also du trennst das eigentlich ja nicht, ne?
Na, also ich versuche möglichst ehrlich, also natürlich ist das alles maskiert und natürlich ist das alles für die Bühne und so, ja. Aber ich habe jetzt gerade an einer Nummer zum Beispiel geschrieben, wir haben ja gern lieber falsche Karten als gar keine Karten. Das ist so ein Bias des Menschen, ja. Also du bist in New York unterwegs und du greifst den Rucksack und auf einmal siehst du, hast die Karten, sagen wir, weiß ich nicht, von Amstetten mit, ja. Und du denkst ja besser als gar keine und versuchst irgendwie einmal zu orientieren und das ja doch, wenn man jetzt also ganz streng gläubig sein wollte und wie vielleicht, oder nicht nur vielleicht, wie ich zum Teil erzogen worden bin, nicht? Dass du einfach sagst, also die Bibel gibt da sozusagen eine Karten vor und dann kommst du ja doch irgendwie, für was ist es die Karten? Ja, und ist es vielleicht die Karten von einem Städten in New York und keine Ahnung, ja, also und solche Fragen stelle ich mir.
Okay, und jetzt umgekehrt, beeinflusst das Kabarett deine Art zu unterrichten, glaubst du?
Meine Art zu unterrichten, also ich glaube, also ich habe vor vielen Jahren eine Dissertation über das Kabarett gelesen. Und da ist es gegangen, ich glaube, die hat Frau Dr. Verena Küchler, glaube ich, hat die geheißen. Und es war wirklich eine tolle Arbeit, die ich da von A bis Z, oder Dissertation, die ich von A bis Z gelesen habe. Und da ist es also gegangen um die Kommunikationsform Kabarett und auch das zum Beispiel, das was mit der Predigt gemeinsam hat und so weiter. Und da habe ich mich sehr, sehr, sehr wiedergefunden da drinnen. Ja, also dass ja dieses, einer steht vorn, der zählt weltanschauliche Sachen, alle anderen hören zu. Das habe ich immer für eine sehr vernünftige Kommunikationsform gehalten. Und wenn dann noch dazu kommt, dass alle anderen zahlen und man selber das ganze Geld kriegt, ist überhaupt perfekt. Ja. Und in der Verkündigungsform der Kirche, also so weit bin ich ja nicht gekommen, dass ich Pfarrer geworden werde oder Priester eben. Und da hat es mich eben da so in diese weltliche Form, ja, der Verkündigung geführt. Und da ist, glaube ich, die Klasse und die Bühne hat da schon viel gemeinsam, ja.
Ja, das konnte ich mir eben auch vorstellen. Und darf ich dir das so fragen, wie läuft Religionsunterricht heute oder bei dir? Was lehrst du konkret? Vielfach spricht man ja schon von so einem Ethikunterricht. Versuchst du Werte zu vermitteln oder geht es wirklich nur um die Geschichte, die in der Bibel erzählt wird?
Also ich bin ja zum Beispiel in zwei BHS-Schulen, also berufsbildende höhere Schulen. Und wir haben ja mittlerweile einen Ethikunterricht verpflichtend in der ersten und der zweiten. Das steigt jetzt dann auf. Also Ethikunterricht gibt es ja schon, aber ich bin eben katholischer Religionslehrer. Ja, ich habe da an der Schule, da kann man vier Sachen sozusagen aussuchen. Ne? Du kannst Ethik gehen oder evangelische Religion oder muslimische Religion, also islamische oder eben katholische Religion. Und das ist schon was anderes, obwohl es natürlich ethische Fragen überall gibt. Aber also es gibt ja logischerweise einen Lehrplan, ja, und der das auch bis zu einem gewissen Grad vorgibt. Aber es ist schon klar, um was es geht. Aber natürlich immer mit der Offenheit, und anders kannst du ja gar nicht mehr überleben als Religionslehrer, ja, dass du das zur Diskussion stellst. Ich meine, du kannst ja trotzdem sagen, ich bin von etwas überzeugt oder ich glaube irgendwas und ich kann gut damit leben, dass wir über das jetzt reden und diskutieren. Und ich kann eure Meinung nicht nur tolerieren, sondern wahrscheinlich auch die meiste Zeit akzeptieren und wir können uns da gut auseinandersetzen und wir wollen ja im letzten fragen wir uns einfach, was tun wir da, was ist der Sinn des Lebens, wieso sollte man uns bemühen, sollte ich gut ethisch gut handeln, auch wenn es mir vielleicht einen Nachteil bringt und sowas. Also das sind ja ganz, ganz wichtige Fragen. Und eben diese Grundfrage, dass du sagst, okay, ich glaube zum Beispiel, dass ich erschaffen bin und dass mein Leben einen Sinn hat, dann sage ich das jetzt einfach einmal so, weil beweisen habe ich das ja bis jetzt noch nicht können.
Ja, ja, aber ich bin da eigentlich, im Grunde bin ich da bei dir. Wenn aber jetzt, sagen wir, ich der Schüler bin und ich zeige auf und sage, Herr Professor Heider, hat Gott in 7 Tagen die Welt erschaffen oder war es doch der Urknall? Was sagst du dann?
Ja, also das ist ganz klar. Also du musst als Katholik längst nicht mehr dran glauben, dass die Welt 5000, weil die wäre ja ungefähr oder etwas über 5000 Jahre alt, nicht? In der jüdischen Zeitrechnung, die rechnen ja von der Schöpfung weg, nicht? Also, und das ist ja mal zurückgerechnet worden, wie man also diese Generationen folgen aus der Bibel und so weiter. Jedenfalls, da wären wir irgendwo im 6. Jahrtausend. Ja, und, aber seit Entstehung der Welt und nein. Also ich bin kein Kreationist und es muss ja, also ich könnte da nicht dabei sein, wenn ich sein müsste.
Ja, ich verstehe schon. Ja.
Und wir reden heute von Schöpfungserzählungen, ja, und dass das eine literarische Gattung ist und dass die Botschaft ist, es ist gut, ja, und es ist geschaffen und wir haben da einen Auftrag, aber nicht, das war an 6 beziehungsweise 7 Tagen und das vor 6000 Jahren.
Ja. Ja.
Also wer die Bibel als naturwissenschaftliches Buch liest, das geht schief, ja, und die haben noch, ich glaube, das war eh beim Galileo-Prozess oder so, wo sie dann sagen, okay, also lieber Galileo, du sagst jetzt, die Erde bewegt sich, aber wie hat der Josua das dann gemacht, dass er die Sonne so lang am Himmel festgehalten hat, bis wirklich alle besiegt waren und alle tot waren? Also das kann ja nicht stimmen. Und dann muss man ihm heute sagen, ja, es ist leider, stimmt leider trotzdem, es ist leider die falsche Karten.
Ja, verstehe. Bist du beliebt als Lehrer?
Ich hoffe. Ja, ich unterrichte jetzt kaum noch. Ja. Ich habe sehr, sehr viel unterrichtet, über 20 Jahre als Religionslehrer, 26 Stunden die Woche und habe sehr viele Schülerinnen und Schüler da natürlich kennengelernt. Und es war mir schon immer ein Anliegen, eine gute Beziehung aufzubauen. Ja. Und würde jetzt einmal sagen, dann kann man das dann runterbrechen auf beliebt. Ja. Und das war mir schon ein Anliegen. Aber es war mir jetzt, weil als Lehrer musst du extrem aufpassen, dass du nicht geliebt werden willst, ja, weil, sondern dass du schon in dieser Rolle halt bleibst, nicht? Und es wird immer eine gewisse Spannung in so einer Rolle auch sein. Und man ist ja auch kein Schüler in dem Moment, wenn du Lehrer bist. Ja. Aber eine gute Beziehung zu haben und sonst funktioniert ja nichts. Ja? Also wenn die wirklich nicht mögen, dann kannst du sie ja gleich lassen. Eben. Nicht nur als Religionslehrer, sondern das wisst man ja mittlerweile, dass das in allen Fächern so ist, dass es, wenn es ums Lernen geht, immer darum geht, wenn die Beziehung nicht stimmt zwischen dem, der lehrt und denen, die lernen, dann kommt da nichts Gescheites raus.
Das denke ich genauso. Unlängst habe ich wieder mit jemandem gesprochen und dann sind wir auch irgendwie so übereinkommen, dass Pädagogik ja im Prinzip auch so was ist, ein Talent ist wie Musik vielleicht, oder? Du kannst das bis zu einem gewissen Grad lernen, aber es hängt schon sehr viel damit zusammen, wie du von Haus aus irgendwie
viel Gespür hast. Du brauchst ein paar Grundvoraussetzungen und wenn es heute so Lehrertests gibt, zum Beispiel, wenn er denen die Lehrer werden wollen, oft so Gesichter hinhalten und sie sollen Gesichtsausdrücke lesen können. Ja, also man soll zum Beispiel genug Spiegelneuronen haben, um
zu wissen,
ob jemand fröhlich, traurig oder sonst irgendwas ist. Also das, ich glaube, das ist jetzt einmal so, das sind einmal so ganz die Basics. Und man muss sicher eine gewisse Freude dran haben, im Mittelpunkt zu stehen. Ich meine, der Konfuzius hat ja gesagt, wenn man der Gescheiteste im Raum ist, ist man im falschen Raum. Ja, aber ich glaube, manchmal muss man es auch lieben, der Gescheiteste im Raum zu sein und einfach zu versuchen, die Levels auszugleichen. Aber ja, es kann sicher nicht jeder und jede gleich gut unterrichten. Jetzt rein von dem, was man an natürlichen Talenten mitbringt.
Ja, denke ich. Und machst du es gern?
Ich habe es immer sehr gern gemacht, ich mache es immer noch gern, aber ich bin auch in der Rolle, in der ich jetzt bin, wo ja sehr viel administrative Arbeit ist und sehr viel Gestaltungsarbeit und Planungsarbeit. Und ich mache das auch irrsinnig gern. Mhm. Also ich habe 98 im Schuljahr 98, 99 angefangen zu unterrichten. Also das ist jetzt doch schon eine Zeit. Ich war 4 Jahre, war ich karenziert, weil ich da in der langen Nacht des Kabarets war und so. Also ich war, aber ansonsten habe ich immer unterrichtet. Und das sind also jetzt schon über 20 Jahre. Und eben seit 2 Jahren bin ich da eben jetzt Schulleiter und das ist auch spannend, ja.
Ja. Bist du Direktor und hast als Hobby Kabarettist oder bist du Kabarettist, der wie auf deiner Homepage steht, großer Fan ist von der Erfindung des regelmäßigen Monatseinkommens? Ich weiß, du wirst jetzt sagen, es ist beides, aber ich möchte trotzdem fragen, was kommt zuerst? Bist du zuerst
Direktor? Ja. Ich bin da um 6:30 in der Schule und ich gehe da um 16 Uhr raus. Mhm. Und rein von der Zeit her ist also mein Arbeitsleben zum größten Teil, mache ich das da. Ja. Mhm. Und mache das sehr gerne, freue mich natürlich auch über das monatliche Einkommen. Und ist das ist immer, dass ich immer Lehrer geblieben bin, liegt natürlich daran, dass ich nie so an abhebenden Erfolg gehabt habe, dass das irgendwie leicht gegangen wäre, davon zu leben. Und so waren das zu den Zeiten, wo ich wirklich, also dann, wie dann in der langen Nacht des Kabarets war, habe ich mir überlegt, nicht, oder mache ich nur mehr das und so. Aber es ist mein Leben einfach viel runder und viel authentischer, das, was ich auf der Bühne mache. Ich bin schon in erster Linie Lehrer. Ja.
Stefan, wir nehmen auf Anfang Mai 2023. Du hast vorher gerade erzählt, das ist momentan Zentralmatura. Wie stehst du zu diesem umstrittenen Thema? Aber wenn ich sagen muss, ich kenne mich dazu überhaupt nicht aus. Ich frage es dir einfach.
Ja, das ist, ja. Wir da an der Schule, wir prüfen also Deutsch, angewandte Mathematik heißt das Fach bei uns und Englisch als Zentralmatura. Ja, es ist ein riesiger bürokratischer Aufwand da, es ist sehr spannend, es ist das Ziel, dass es vergleichbarer wird, das ist, finde ich, ein sehr gutes Ziel. Und wie genau das dann immer getroffen wird, dass das dann wirklich auch im Schwierigkeitsgrad das trifft, was für die Schülerinnen und Schüler passt, wird immer besser getroffen, hofft man zumindest jedes Jahr wieder. Und wir haben da an den Schulen, wo ich bin, also BAföG, ja, also Bildungsanstalt Elementarpädagogik und Modeschule da in Wiener Neustadt, es ist natürlich ein sehr, sehr großes Stressthema, die Zentralmatura in der angewandten Mathematik und für die Kolleginnen auch eine echte Aufgabe, die Leute darauf vorzubereiten. Und da ist natürlich dann auch viel Learning for the Test, wo man sich dann wieder denkt, bringt's das und so weiter. Aber grundsätzlich bin ich schon dafür, dass die Matura nicht ganz leicht ist, sagen wir so. Ja. Und
ja,
das
ja.
ist sie so auch ganz sicher nicht.
Aha. Hast du den Eindruck, ist es schwieriger geworden als früher?
Das kann ich ja ganz schwer sagen. Schwieriger als früher. Und dann muss man sich immer fragen, was früher? Ja, weil zum Beispiel in Deutsch, nicht, wir sind ja noch so die Generation 8 Fehler oder 9 Fehler, nicht genügend. Und da hat sich wahnsinnig viel geändert. Ja, wie das jetzt alles zu bewerten ist und zu beurteilen wird. Also es gibt sicher Dinge, die sind heute leichter zu bewältigen. Es gibt Dinge, die sind schwerer zu bewältigen. Aber an so einer Zentralmatura ist natürlich immer das Schwierige, dass der die vorbereitet, nicht einen Test macht, ja.
Klar. Ja. Ja. Und wie siehst du die Entwicklung allgemein? Zum Beispiel Handys sind ja so ein Thema irgendwie geworden, in der Schule und so weiter. Ist das schwer? Wie gesagt, ich frage als totaler Laie, aber es interessiert mich einfach. Ist das zum Beispiel echt ein Thema, das schwierig unter Kontrolle zu bringen ist? Müssen bei euch zum Beispiel die Schüler die Handys abgeben?
Im Unterricht, also können die Leute Handys haben, ja, also zum Beispiel bei der Zentralmatura ist es ja Voraussetzung, dass da müssen die ausgeschalteten vorne liegen, abgegeben sein und falls irgendein eins behalten wird, ist es dann also, werden die Leistungen nicht gewertet, weil ja sein könnte, dass man sie irgendwoher die Lösungen und so weiter holt. Aber grundsätzlich, ganz ein neues Thema jetzt, ChatGPT zum Beispiel, bin ich immer dafür, dass man solche neuen Leittechnologien, wenn sie entstehen, einfach wirklich aufnimmt und offensiv damit umgeht. Also wir machen das da an der Schule jetzt, also wir haben schon oder schauen wirklich, dass wir zum Beispiel ChatGPT einfach aufnehmen, weil da gibt's natürlich die Leute, die dann Angst haben, naja, dann kann ich ja irgendwie keine Hausübung mehr beurteilen, weil das kann ja alles die künstliche Intelligenz geschrieben haben, was stimmt. Mhm. Ja. Gleichzeitig ist dann natürlich auch spannend herauszufinden, was kann aber nur bis jetzt einmal zumindest nur die menschliche und natürliche Intelligenz schaffen und wie kann ChatGPT da nützlich sein? Also jetzt, wir haben ja da Diplomarbeiten an der Schule, ja, und bei der Entwicklung von Forschungsfragen, warum? Also sobald es da schon Rechner gibt, denke ich mal, hat man sie verwendet und sinnvollerweise und niemand von uns kann, oder die wenigsten von uns können mit der Hand Wurzel ziehen. Mhm. Ja, und genauso sind halt solche neuen Technologien wichtig, dass man sie kennt, dass man sie aufnimmt, ohne dass man natürlich dabei digital verblödet, ja, was ja dann die kulturpessimistischeren Kolleginnen und Kollegen natürlich ganz schwer befürchten und was ja sicher auch bis zu einem gewissen Grad eine reale Gefahr ist. Ja.
Mhm, mhm. Frage, die immer wieder diskutiert wird. Findest du in manchen Bereichen, dass der Lehrplan nicht doch ein bisschen veraltet ist?
Also wenn man über den Lehrplan redet, also die Lehrpläne geben im Schnitt ganz viel Freiheit.
Ah ja. Mhm.
Und wir haben ja nicht in Österreich keine Lehrpläne, die sozusagen Stunden vorgeben. Das musst du machen und das machen. Mhm. Also der Lehrplan gibt sehr viel Freiheit. Und wenn jetzt eine Kollegin oder ein Kollege zu mir sagt, er oder sie kann aufgrund des Lehrplans gewisse Sachen nicht machen, das musst du schon gut begründen. Also der Lehrplan lässt schon viel Freiheit und dass es insgesamt aber ein grobes Gerüst gibt, dass man sagt, also das muss vorkommen. Und wenn man diese Schule macht, dann muss man mit dem und mit diesem und jenem konfrontiert worden sein und davon gehört haben und dazu was gemacht haben. Also das halte ich schon für unabdingbar. Ja. Mhm.
Die Kabarettszene hat sich mittlerweile von Corona schon ganz gut erholt wieder. Wie ist es in der Schule? Ist es schon Business as usual oder habt ihr auch so leichte Nachwirkungen?
Also die Corona-Zeit selber war ja extrem, nicht? Weil wir wirklich von einem Tag auf den anderen auf Distance Learning umgestellt haben und da war eine irrsinnige Lernkurve da. Auf einmal hat wirklich jeder Kollege, jede Kollegin Zoom und Teams und so weiter Sitzungen machen können. Wir sind wieder jetzt im Präsenzunterricht. Wir waren eigentlich als Schuljahr 21, 22 auch so gut wie durchgehend im Präsenzunterricht. Und jetzt in dem Schuljahr waren wir immer im Präsenzunterricht. Wir haben nicht mehr getestet. Also es hat da keine Rolle mehr gespielt. Was man aber merkt, so im Sinne von Nachwehen, ist ganz einfach, dass manche Dinge zu kurz kommen sind und dass dass bei den Schülerinnen und Schülern noch sowas gibt wie Nachwehen aus dieser Zeit. Aber was zum Beispiel eins vom Positiven ist, wir haben noch nie so viel Leute wie heuer beim Schulball gehabt. Ja, das war unser erster Schulball
wieder nach
dieser Corona-Zeit.
Also es hat ihnen gefehlt.
Und es hat ihnen so gefehlt und wir waren ausverkauft und da. Das ist so ein Positives, was man auch nachholen kann.
Mhm. Was hast du in der Corona-Zeit gemacht? Oder war das für dich überhaupt eine Art Entlastung?
Also ich war am 4. März 2020 habe ich da ein Benefiz in der Schule noch gespürt, ja, wo schon die ersten Leute gefragt haben, können wir die Karten zurückgeben und kriegen wir das Geld wegen Corona. Und dann war ich noch am 5. März war ich dann noch in Oberösterreich in der Spinnerei und es war mein letzter Auftritt, da habe ich dann eine kurze Pause gehabt, ein paar Tage Pause und dann hätte ich weitergespielt und da ist dann genau dieser Lockdown reingefallen. Und da war dann ganz am Anfang, also ich habe davor, so im Jahr 2019, habe ich über 100 Mal gespielt gehabt, ja, und da habe ich zuerst so ein leichtes Gefühl gehabt, bin jetzt einmal froh, dass ich gar nicht spiele. In der Schule war es für mich ein unglaublicher Stress. Wie mache ich das jetzt? Mache ich das jetzt mit Distance Learning?
Du warst direkt.
Ich war noch nicht Schüler, also noch nicht Direktor. Mhm. Und war da als Lehrer in der Schule. Aber schon im Schulqualitätsteam mit einbezogen und so weiter. Also ich habe da schon ein paar Sachen damit schon zu tun gehabt. Aber war nicht in der Verantwortung. Und je länger das dann gedauert hat, umso weniger hat man das taugt, jetzt, dass es einmal ein bisschen ruhiger wird. Also umso mehr ist das natürlich wieder, man möchte wieder. Aber ich habe dann in dieser Zeit überlegt, wie weitermachen. Haben wir alle sehr viel Zeit gehabt zum Überlegen. Und auch wenn man dann auf einmal so sieht, wie dem die ganzen, keine Auftritte mehr möglich waren und so weiter. Und habe dann in der Zeit für mich beschlossen, dass ich noch stärker den Fokus auf die Schule lege und habe mich dann eben beworben und bin in diesen ganzen Bewerbungsprozess reingegangen mit Assessment und Hearing und so weiter und bin dann also in der Corona-Zeit Direktor geworden.
Mhm. Ja, gratuliere. Das kann man immer noch machen, oder? Ist ja nicht so lange her, kann man noch machen, oder? Ja, hast du gelesen oder Serien geschaut? Du kennst den meinen Podcast ein bisschen, du weißt, ich habe ganz gern so Empfehlungen an dieser Stelle. Gibt es Bücher oder Serien, die du empfehlen könntest?
Da bin ich wirklich, wirklich schwach, weil das so, also mich hat keine Serie jemals mehr so erwischt wie Breaking Bad.
Und wirklich?
Ich habe Breaking Bad, weiß ich nicht, 5-mal auf Englisch durchgeschaut und 5-mal auf Deutsch durchgeschaut oder so. Und dann auch noch im Nachgang, und das war jetzt bis vor kurzem bei der Call Saul. Ja, also das war dann für mich auch noch, das steht für mich so raus, und ich habe Ozark in der Pandemiezeit geschaut. Insgesamt schaue ich aber recht wenig fern. Also ich habe einen kleinen Sohn, und bei uns gibt es zurzeit keinen Fernseher zu Hause, weil der ist eben noch so klein, dass er ja, dass ihm noch vorgegaukelt werden kann. Es gibt keinen Fernseher. Okay. Und schaut da ganz wenig.
Mhm. Ja. Mhm. Okay. Wie informierst du dich über das Weltgeschehen?
Über unterschiedliche digitale Formate, sagen wir mal so. Ja. Also ich lese so gut wie keine Papierzeitung mehr, aber man hat ja dann doch immer wieder so digital, was man noch so reinkriegt. Aber ich schaue mal, ich höre Podcasts und ich schaue mal viel an. Und ich schaue zum Beispiel jetzt schon seit einigen Jahren, also man kann ja jetzt wirklich amerikanische Nachrichten schauen, nicht? Man kann einmal schauen, was ist eigentlich das Spannende an Fox und was ist der Unterschied zu CNN und so. Also ich schaue wirklich viel.
Ja. Okay. Analoge Zeitungen hast du auch nicht?
Habe ich nicht mehr, ne?
Aha, okay. Ja. Eine Frage, die fast allen Gästen in der Pension Schöller stelle, aber die bei dir natürlich besonders interessant ist. Was ist eine Sache, die man im Leben lernen muss, die man aber nicht in der Schule durchnimmt? Oder was ist die wichtigste Sache, die man im Leben lernen muss, die man aber nicht in der Schule durchnimmt?
Ich glaube, in der Schule, also ich sage so, für mich oder gelingt Bildung und ist man am richtigen Weg. Du musst zwei Fragen einmal sicher beantworten können: Was will ich, was kann ich? Ja, die damit auseinandersetzen. Und dann vielleicht noch mit der dritten Frage: Wie mache ich daraus ein Geschäft? Ja, aus dem, was ich will und was ich kann. Und das wird nicht in der Form in der Schule durchgenommen. Ja, und ich glaube, das ist etwas, das man sich wirklich, also das ganze Thema Neudeutsch Mindset, ja, und auch das ganze Thema Ziele verfolgen, das ist was, das kann man zwar wir haben zum Beispiel ein Fach, das heißt Projektmanagement, ja, also jetzt zumindest in einer der beiden Schulen, und da lernt man gewisse Dinge, aber in Wirklichkeit musst du das für dich selber aufsetzen. Wie finde ich meine Ziele jetzt, sage ich mal, und wie entwickle ich meine Strategien? Und es ist irrsinnig wichtig, dass man das kann, und es ist nicht möglich, das wirklich in der Schule zu lernen.
Ja, verstehe. Und wenn du einem kleinen Kind einen Rat mitgeben könntest für den Rest seines Lebens, aber nur einen, was wäre der wichtigste oder was wäre der Rat?
Find raus, was du wirklich willst.
Mhm. Hast du in deiner Schulzeit einen Lehrer gehabt, der dich besonders beeinflusst hat oder vielleicht sogar besonders gefördert hat?
Ich habe in der Volksschule das schon erlebt, also der damalige Volksschuldirektor, den habe ich dann in der zweiten Klasse Volksschule bekommen, und der hat mich recht gern mögen, und ich habe ihn irrsinnig verehrt, und der hat mir dann Bücher gegeben, die ich lesen soll, und der hat mich wirklich sehr, also fast ein bisschen väterlich gefördert, und der ist dann, ich weiß nicht, ob ich schuld war, aber er ist damals von der zweiten auf die dritte dann mitgegangen, also ich habe dann sogar wirklich zwei Jahre haben dürfen, ja, wow. Und dann ist er in der dritten geblieben, ja, cool. Und das war so meine Lehrerpersönlichkeit, die ich am meisten verehrt habe. Ja. Und ich habe aber dann auf der Uni ja noch, also da hat es dann so einen Universitätsprofessor gegeben, der hat so Konversatorien gemacht. Ja. Da war der ganze Theologie, der große Hörsaal vor, da waren, weiß ich nicht, vielleicht 200 Leute, was für Theologie eine Riesenvorlesung ist. Und von dem habe ich übernommen, wie ich selber eigentlich unterrichtet habe dann. Also sein, diesen Zugang und wie der das gemacht hat. Also das hat mich irrsinnig fasziniert und das war so dann mein großes Vorbild.
Ah ja, interessant. Mhm. Was auch immer so ein Thema ist, ich habe es eigentlich auch für alle Gäste in der Pension Schöller vorgesehen, diese Frage, aber Lehrer und Urlaub ist auch so ein Klassiker. Was machst du im Urlaub? Heuer hast du Pläne?
Ja, ich fahre, also wir fahren mit unserem kleinen Sohn nach Jesolo, ganz klassisch, ja, 10 Tage. Und als Schulleiter hast du theoretisch schon Ferien, aber du musst ja die Amtsgeschäfte abschließen und dann auch wieder früh genug beginnen. Und ich bleib dann im Sommer wirklich nur 3 Wochen richtig daheim, also wo ich wirklich gar nicht in die Schule fahre. Und die restliche Zeit nutze ich für Nachbereitungen und Vorbereitungen, damit es dann am Schulanfang kein Stress ist.
Mhm. Wie schaut ein perfektes Weihnachten für dich aus oder wie feiert ihr in der Familie?
Ja, eben, Familie, ja, ja. Also die ganze Familie zusammenkommen, essen, immer ganz, ganz wichtig, ja, also Weihnachten, da gibt es dann meistens so Raclette oder Fondue, irgend sowas, oder, ja, und ja, gemeinsam feiern und natürlich die richtigen Geschenke gefunden haben und dann Geschenke austauschen und die Freude genießen. Mhm. Wobei ich natürlich schon sagen muss, ich gehe dann auch noch in die Kirchen.
Also das natürlich, dazu. Ja. Gehst du regelmäßig eigentlich noch?
So gut wie jeden Sonntag, ja.
Ah ja. Mhm. Hast du schon mal eine Sache ausprobiert, die du nie mehr wieder machen willst?
Schnecken essen.
Ah, okay, das kann ich bestätigen. Das ist bei mir genauso.
Ich habe gedacht, das sollte ich einmal machen, aber das habe ich einmal gemacht, dann relativ schnell abbrochen und werde ich nicht mehr machen.
Okay. Kannst du gut kochen und was ist deine Spezialität?
Nein, ich kann nicht gut kochen, aber ich kann kochen. Ja.
Okay. Was glauben andere über dich, was nicht stimmt?
Also die Leute, die mich nicht gut kennen, halten mich für lustiger privat, als ich bin in Wirklichkeit.
Ah ja, okay. Ich finde, das ist eigentlich sehr sympathisch, das zu sagen und zuzugeben. Irgendwie. Was sind aber Eigenschaften, die andere Leute... Was sind Eigenschaften an dir, die andere Leute vielleicht als verrückt beschreiben würden? Gibt es sowas?
Also ich versuche auf jeden Fall sehr, sehr diszipliniert zu sein. Ja, also ich versuche immer sehr, sehr früh aufzustehen und so und ja, also so, ich habe immer so. Ich habe aber zeitlang in meinem Leben überlegt, also als Jugendlicher jetzt, ob ich in ein Kloster gehe, ob das was wäre für mich, ja. Und so gewisse Dinge da, also eben da früh aufzustehen. Und ich mache dann in der Früh also immer schon, ich habe einen Hund, also nicht natürlich, sondern ich habe einen Hund und gehe dann spazieren. Ich bin sehr diszipliniert und ich versuche auch wenig zu schlafen.
Wirklich wahr? Du versuchst wenig zu schlafen? Weil es sich nicht anders ausgeht oder weil du glaubst, dass das gut ist?
Weil, sagen wir so, ich komme mit 6 Stunden Schlaf aus und ich versuche dabei zu bleiben, ja.
Wow, aha, okay. Hast du schon mal irgendwas verändert an dir, so aktiv?
Ja, also das war zum Beispiel was, weil ich das Schlafen jetzt gerade angesprochen habe, ja, da habe ich mal vom Arnold Schwarzenegger sowas gehört, ja, und da hat er so geredet und dann gibt es Leute, die sagen, sie brauchen mehr Schlaf und dann sagt er ihnen, schlaf schneller. Ja, und das hat mich damals so angesprochen und ich habe dann auch gemerkt, wie ich älter geworden bin, ist es mir leichter gefallen, mit weniger Schlaf auszukommen, aber das war zum Beispiel so ein Thema, weniger zu schlafen, ja, und wirklich aktiv zu sagen, drauf zu kommen, wie viel Schlaf brauche ich eigentlich wirklich und dann dabei auch zu belassen, weil wenn du 6 Stunden schlafst, dann bleiben da 18 Stunden über und da kann man schon ganz schön viel unterbringen.
Eben, das denke ich mir. Ich meine, du leistest ja jetzt ganz objektiv betrachtet wahnsinnig viel, ne? Du machst fast 2 Berufe und die voll gut, ne?
Und also danke, ja. Hört man natürlich gern sowas. Und was da, also so die, also die Selbstoptimierung, aber womit es eigentlich begonnen hat, war, ich habe als Jugendlicher, ich habe sehr früh zu rauchen begonnen und ich war eine längere Zeit in meinem Leben, was Alkohol betrifft, sehr zugeneigt. Und ich habe beides dann in meinen 30ern ist es mir gelungen, mit dem Rauchen aufzuhören und Anfang meiner 40er dann wirklich einen Entschluss gefasst, komplett nüchtern zu leben, also überhaupt keinen Alkohol mehr zu mir zu nehmen, ja, weil das ja gerade weil das ja gerade in unserer Branche oft auch schwierig ist, nicht? Und dann hast du eine Premiere und du feierst und du bist so happy, aber trotzdem bin ich dann ausgefallen den nächsten Tag oder so oder den nächsten paar Tage, je nachdem wie es war. Das war für mich die wichtigste Schraube sozusagen in der Selbstoptimierung, dass ich wirklich aufgehört habe, schon vor 10 Jahren Alkohol zu trinken. Ja.
Okay. Ja, das hört man ja gerade in letzter Zeit immer wieder. Und das hat sich halt bei dir jetzt einfach durchgesetzt. Aber hast du am Anfang Schwierigkeiten gehabt, das zu argumentieren? Oder was dir das berühmte kommen und so?
Ich habe einmal die beste Formulierung, die ich je gehört habe, das hat der Gunkel einmal in einem Interview gesagt, also wird man sicher öffentlich sagen dürfen, er hat gesagt, ich bin nicht praktizierender Alkoholiker. Ja, und so, das habe ich mal, weil bei meiner Oma war ja nur dann jemand Alkoholiker, wenn er in der Früh zittert, nicht? Allen anderen schmeckt es nur gut. wenn man dann ein bisschen ehrlicher zu sich selber ist, nicht? Und sagt, also suche ich jetzt schon Gelegenheiten, wo ich trinke und dann immer wieder mehr trinke und sich mein Verhalten verändert, wenn ich mehr trinke. Und dass man dann irgendwann sagt, na, es ist besser für mich, nüchtern zu leben. Ja. Und das ist dann auch wirklich akzeptiert worden. Nur manche fragen mich dann, war es so schlimm bei dir? Sage ich dann meist. Also wenn so, ich kann mir an einen Kollegen, der hat dann wirklich zu mir gesagt, Stefan, war es so schlimm bei dir? Ich habe gesagt, nicht schlimmer als bei dir, aber ich hab halt aufgehört damit.
und das ist jetzt eh fast schon die Antwort für die nächste Frage, nämlich kannst du Nein sagen?
Ja, und ich glaube eben wirklich an Regeln für mich selber. Also ich glaube, wenn ich zu irgendwas sage, das mache ich nicht, ja, und dass man dann sagt, okay, und über das denke ich jetzt auch nicht mehr nach. Ja, also zum Beispiel, ich betrüge meine Frau nicht, ja, und das musst du nicht jedes Mal wieder neu drüber nachdenken, sondern das ist einfach fix, das machst du nicht. Mhm. Und genauso trinke ich keinen Alkohol oder ich rauche nicht, ja, und gibt natürlich auch noch andere Dinge. Und diese Neins, die also echte Neins sind, die sollte man dann auch wirklich parat haben und dann auch leicht aussprechen, ja.
Ist es wichtiger, ehrlich zu sein oder nett zu sein?
Das ist eine tolle Frage. Also das ist ja auch so, das ist dieses berühmte Lao Tse, ne? Das ist wieder einmal irgendwann ein Spruch, wahre Worte sind nicht schön, schöne Worte sind nicht wahr, ja. Und dann zirkt das aber mal ein Elterngespräch lang durch, ja. Das ist wirklich ein Problem. Ja, ich habe da mal so eine Nummer geschrieben über gepflegte Gemeinheiten, ja. Wenn du dann, beim Elterngespräch sagst, sie haben jetzt in dem Gespräch mehrmals, meine Tochter und Zukunft in einen Satz verwendet, behalten sie den Optimismus oder so, ja. Nein, aber ich glaube, es gibt eine Form von Ehrlichkeit, die gemein ist und auf die kann ich total verzichten. Und ich glaube, wenn mich niemand gefragt hat, drum muss ich jemandem nicht sagen, ob er mir nicht gefällt oder sonst irgendwas. Auf der anderen Seite, wenn Nettigkeit zur Feigheit wird, ja, und das ist zum Beispiel in meinem Fall sicher eine Schwäche, ja, dann muss man, sage ich jetzt einmal, muss es dann schon die Entscheidung zur Ehrlichkeit sein, wenn es dann einmal schwierig ist.
Gibt es eine Sache, von der andere scheinbar total begeistert sind und du kannst einfach nicht nachvollziehen, wieso?
Skifahren zuschauen.
Ah ja.
Also da gibt es wirklich echt begeisterte Leute.
Ich weiß,
das gibt
nichts. Gibt ja gar nichts. Ja. Aber das gilt nicht generell für Sport, sondern Skifahren vor allem.
Genau, also ich schaue gerne Formel 1.
Wirklich wahr? Okay, gut. Das ist auch nicht leichter zu argumentieren, glaube ich. Aber okay. Fährst du selber Ski?
Ja, ich habe mir gerade gedacht, Formel 1 kann ich nicht mehr. Nein, ich fahre schon lange nicht mehr. Also ich bin als Kind und als Jugendlicher Ski gefahren, aber ich habe irgendwann einmal aufgehört damit. Ja.
Okay. Sind dir Menschen, deren Verhalten dich an dich selber erinnern, eher sympathisch oder eher unsympathisch?
Eher unsympathisch.
Und wirklich
das ist etwas, also ich habe so unterschiedliche Führungsworkshops und so und Ausbildungen gemacht und das ist was, wo ich mich immer dran, also wenn mir jemand unsympathisch ist, dass ich mich immer sehr schnell frage, erinnert mich das
an
etwas, das mir bei mir selber unsympathisch ist. Und ja, das ist also was mir als Reflexionsfrage schnell in den Sinn kommt, wenn man wer unsympathisch ist.
Ja. Verstehe. Mhm. Es gibt in der Spiritualität gibt es ja diesen Begriff, dass man gespiegelt wird und dass einem Dinge, die an jemand anderen unangenehm sind, man die eigentlich ja selber hat und eigentlich das ist, woran man arbeiten sollte. Genau. Aber das ist eh nicht das, was du gesagt hast, glaube ich eigentlich.
Also, ja. Ja.
Was ist deiner Meinung nach der Schlüssel zu einer guten Erziehung?
Eine gute Beziehung. Liebe. Also, wenn man mit denen, mit denen man zu tun hat und die man jetzt in irgendeiner Weise erziehen soll, egal ob man jetzt das als Vater ist eine eigene Aufgabe oder als Lehrer hat man eine gewisse Erziehungsaufgabe, dass man die Leute, mit denen man da zu tun hat, wirklich von Herzen mag.
Es gibt zwei Arten von Menschen, nämlich.
Welche, mit denen man zu tun haben will und welche, mit denen man nicht zu tun haben will.
Früher war nicht alles besser, aber.
Langsamer.
Mein erster Gedanke nach dem Aufwachen ist.
Ich schaff das.
Mein letzter Gedanke vor dem Einschlafen ist.
Danke.
Wenn ich nicht schlafen kann, versuche ich zuerst einmal.
Den Tag Revue passieren zu lassen.
Wenn der Wecker in der Früh läutet, denke ich, oder bedeutet das?
Es geht wieder los.
Die Geschichte von Donald Trump zeigt das.
Vieles möglich ist und ja, also es ist vieles möglich und es ist immer gut, die Leute im Umklaren zu lassen, ob man wirklich so verrückt ist, wie man wirkt.
Die Geschichte des Brexit zeigt das?
Ja. Also es ist oft schwierig ist, die richtige Entscheidung zu treffen.
Das eigentlich Traurige am Ibiza-Video ist?
Dass sehr viel kriminelle Energie notwendig war, dass es entstanden ist.
Wenn ich Wladimir Putin einen Satz sagen könnte, wäre das?
Da würde ich verstummen.
Okay. Die Sache mit dem Klimawandel ist so schwierig, weil?
Weil es unsere Gewohnheiten betrifft.
Das Problem an der Digitalisierung ist?
Dass wir nicht wissen, wie viel Analoges überbleiben wird und wir aber in Filmen analog sind.
Ich hoffe, dass künstliche Intelligenz niemals
uns als unnötige Energiefresser sehen wird.
Der Begriff Heimat bedeutet für mich?
Heimat ist kein Ort, Heimat ist ein Gefühl, Herbert Grönemeyer.
Wenn ich in letzter Zeit einkaufen gehe, denke ich?
Ich kann es mir noch leisten.
Mit zwei Jobs, ne? Das Schöne am Älterwerden ist?
Dass man sich immer weniger um die Zukunft Sorgen machen muss.
Die 80er Jahre waren ein tolles Jahrzehnt, weil?
Weil ich da meine Jugend verbracht habe.
Die 90er Jahre waren ein cooles Jahrzehnt, weil?
Ja, weil da noch irgendwie alles ausgeschaut hat, es ist ewiger Aufschwung.
Wenn du dich selbst für 30 Sekunden anrufen könntest, zu jedem Zeitpunkt in der Vergangenheit, wann würdest du anrufen und was würdest du sagen?
Also ich würde mich kurz vor der Matura anrufen und sagen, glaub nicht, dass du es jetzt geschafft hast.
Bist du durchgefallen?
Nein, ich bin nicht bei der Matura durchgefallen, aber das war so, also die ist so groß gemacht worden innerlich, dass ich nach der Matura gedacht habe, ich habe es geschafft, aber irgendwie hat es erst angefangen und ist erst schwierig geworden und da sind dann ein paar Monate vergangen, bis ich wieder das so irgendwie behirnt gehabt habe.
Ach so, verstehe. Also du meinst, du würdest da sagen, dass du damit nicht alles geschafft
hast. Genau, du hast nicht alles geschafft, sondern es geht eigentlich erst los.
Verstehe. Träumst du auch immer nur von der Matura, so wie sehr viele?
Leider ja. Und immer dieser gleiche Traum, den so viele Leute erzählen, irgendwie mal ist durchgefallen oder es ist irgendwas geändert worden und sie gilt nicht mehr und man ist völlig überfordert von dieser Aufgabe, die Matura nochmal zu machen. Ja.
Mhm. Gibt es irgendwas, von dem du schon lange träumst, das du dich aber noch nicht getraut hast?
Nein.
Ist Liebe ein spirituelles Gefühl oder eine biochemische Reaktion?
Ein spirituelles Gefühl.
Gibt es ein Ereignis, das deine Weltanschauung schon mal völlig verändert hat?
Ja, also das ist sind so die ganz großen Fragen zum Schluss. Aber das Ereignis, das meine Weltanschauung am stärksten verändert hat bisher in meinem Leben, ist, wie es das erste Mal mir, wer sehr nahestehender gestorben ist.
Ist die Welt in 5 Jahren ein besserer Ort oder ein schlechterer?
Ein Ort hoffentlich und ja.
Wo siehst du dich selbst in 5 Jahren?
Hoffentlich immer noch in dem Büro und immer noch auf der Bühne.
Ja, verstehe. Ja, beides sehr schön. Wie gesagt, ich kann es nur mal sagen, es ist echt ein sehr geräumiges, sonniges, voll schönes Büro. Meine Abschlussfrage ist dann immer, wenn du zum heutigen Zeitpunkt deine Memoiren schreiben würdest, wie würde das Buch heißen?
Es war anstrengend, aber es hat sich ausgezahlt.
Stefan, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für deinen Besuch in der Pension Schöller.
Danke für die Einladung.
Und ich darf dich noch bitten zum
Pension Schöller Frühstücksbuffet.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Kuhmilch oder Sojamilch?
Kuhmilch.
Comedy oder Kabarett?
Comedy.
Komödie oder Tragödie?
Komödie.
Buch oder E-Reader?
Buch.
Handy oder Notizblock?
Handy.
Früher Vogel oder Nachteule?
Früher Vogel.
Elektrische Zahnbürste oder normale?
Elektrische.
Spazieren oder laufen?
Spazieren.
Kopf oder Bauch?
Herz. Kopf.
Stadt oder Land?
Stadt.
Fahrrad oder öffentlich?
Öffentlich.
Klavier oder Orchester?
Klavier.
Donauwalzer oder Radetzky-Marsch?
Donauwalzer.
Mozart oder Beethoven?
Mozart.
Beatles oder Stones?
Stones.
Madonna oder Cyndi Lauper?
Cyndi Lauper.
Coldplay oder Radiohead?
Radiohead.
Taylor Swift oder Billie Eilish?
Taylor Swift.
Mit Koriander oder ohne?
Ohne.
Nutella mit Butter oder ohne?
Ohne.
Kino oder Couch?
Kino.
Chips oder Popcorn?
Chips.
Arthouse oder Blockbuster?
Arthouse.
Harry Potter oder Herr der Ringe?
Herr der Ringe.
E.T. oder Zurück in die Zukunft?
Zurück in die Zukunft.
Mehr Geld oder mehr Freizeit?
Mehr Geld.
Hin zur Gefahr oder weg von der Gefahr?
Weg von der Gefahr.
Gedanken lesen können oder unsichtbar sein?
Unsichtbar sein.
Fliegen können oder unter Wasser atmen?
Unter Wasser atmen.
In der Ruhe liegt die Kraft oder in der Bewegung liegt die Kraft?
In der Ruhe liegt die Kraft.
Liebe mit Liebeskummer oder keine Liebe und kein Kummer?
Dann Liebe mit Liebeskummer.
New York oder Los Angeles?
New York.
Italien oder Griechenland?
Italien.
Übergangsjacke oder frieren?
Übergangsjacke.
Haube oder Frisur?
Frisur.
Worauf wartest oder morgen ist auch noch ein Tag?
Morgen ist auch noch ein Tag.
Früh gehen oder bis zum Schluss bleiben?
Früh gehen.
Servus, Baba oder auf Wiedersehen?
Auf Wiedersehen.
Pension Schöller. Infos und Bilder findest du auf Facebook und Instagram. Alle Live-Termine von Rudi Schöller auf rudischöller.at.